Der Braunschweig Spiegel, das Internetmedium in unserer Stadt Braunschweig, hat die Freude, mit Herrn Willi Wimmer ein Gespräch zu führen. Herr Wimmer ist hier in Braunschweig, weil er heute Abend in der Evangelischen Akademie Abt Jerusalem einen Vortrag halten wird. Und wir haben die Freude, dass wir ihm vorher noch einige Fragen stellen können. Und damit würde ich nun gerne beginnen. Herr Wimmer, wie erklären Sie sich, dass trotz der Auflösung des Warschauer Paktes die Regierung der USA wie der NATO von einer stark gestiegenen Bedrohung von Russland sprechen? Wieso eine Bedrohung durch Russland so stark nach der Auflösung?
Ja, das kann man natürlich nur erklären, Herr Dr. Mayer, von dem Hintergrund der amerikanischen oder angelsächsischen Interessenlage. Wir haben ja die Wiedervereinigung unseres eigenen Landes vor fast 30 Jahren bekommen unter dem Gesichtspunkt, es hört auf mit Kriegen in Europa. Das hat die Charta von Paris aus dem November 1990 ausdrücklich so festgelegt. Und mit dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien ist nicht nur das Völkerrecht zerschmettert worden, sondern wir haben einen Aufmarsch gegen die Westgrenze der Russischen Föderation bekommen. Deutsche und NATO-Panzer stehen 150 Kilometer entfernt vom leidgeprüften früheren Leningrad, heute St. Petersburg. Und das macht ja deutlich, wo wir gelandet sind. Und vor diesem Hintergrund ist das eine gezielte angelsächsische Politik.
Sie standen also damals der rot-grünen Kriegsführung auf dem Balkan schon skeptisch gegenüber.
Ja, weil wir ja seitdem gemerkt haben, dass wir von einem Krieg in den nächsten gelogen werden. Und das, was man hier in diesem Zusammenhang sehen muss, ist ja, wir haben mit diesem völkerrechtswidrigen Krieg nicht nur gegen die eigene Verfassung verstoßen. Ja. Es ist ja verboten, Angriffskriege zu führen. Das hat übrigens strafrechtliche Konsequenzen, die in Deutschland nie gezogen worden sind, weder gegenüber der Bundesregierung oder dem Bundeskanzler, noch gegenüber den Soldaten, die das alles betrieben haben. Und wir haben das Völkerrecht zerschmettert, haben die Charta der Vereinten Nationen ausgehebelt, haben den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen torpediert und haben eine Entwicklung eingeleitet, die uns in die heutige Situation gebracht hat. Verhängnis, wohin man blickt.
Ja, aber hat sich denn Ihrer Meinung nach in der Außenpolitik Russlands etwas verändert? Wir stehen ja uns wieder gegenüber. Wie sehen Sie das, die Situation mit Russland?
Ja, wenn wir den Russen, damals waren es die Sowjets, wenn wir den Sowjets gesagt haben, wir werden die NATO nicht über die Oder-Grenze hinaus in Richtung Osten erweitern. Ich habe für den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl die Stellungnahme erarbeitet, die Grundlage für die entsprechenden Bestimmungen im 2+4-Vertrag geworden ist. Ich weiß, wovon ich spreche. Es ist den Sowjets feierlich zugesichert worden, das nicht zu machen. Und wir machen es trotzdem seit dem Jahr 1992, übrigens mit deutscher Beteiligung. Und vor diesem Hintergrund muss ich natürlich davon ausgehen, dass erstens unser eigenes Verhalten gegen alle Vereinbarungen und Absprachen verstößt. Und auf der anderen Seite muss ich natürlich sehen, dass sich dann derjenige, den es treffen soll, dagegen verwahrt und seine Vorkehrungen trifft. Also ich kann nur darauf aufmerksam machen, wir sind ja hier im kirchlichen Bereich, jedenfalls heute Abend. Ja. Man ist ja immer froh, wenn man einen Balken im eigenen Auge hat, die Splitter im Auge des anderen feststellen zu können.
Naja, das kommt aus der Bibel.
Ja, das kommt aus der Bibel. Zwar andersrum, aber genauso ist es zu beschreiben.
Nun stehen wir mit der NATO, mit unseren Truppen, auch Deutschland, wieder direkt an der Grenze zu Russland, Baltikum, Polen zum Teil und woanders. Verstehen Sie die Ängste, die die Balten haben und die Polen vor der Sowjetunion?
Wir leben in Europa in einer Situation, wo jeder größere Staat kleinere Nachbarn hat. Und man muss sich nur fragen, wie die Holländer, Belgier, Luxemburger, die Dänen und andere uns, die Deutschen, sehen. Unabhängig von dem letzten Jahrhundert. Und so ist das mit der Russischen Föderation auch. Die sind von einer solchen Machtfülle dass man sich daran reibt. Das ist, glaube ich, ein ziemlich natürlicher Prozess. Den haben die Amerikaner auch, wenn sie die Kanadier sich ansehen oder auf die Mexikaner blicken. Das sind also die normalen Reflexe, die es aus einer solchen Situation gibt. Davon zu unterscheiden ist verantwortliche Politik. Ich kann nur sagen, in dem Maße, wie die baltischen Staaten ihre Minderheiten, die ja russisch sind, nicht ordentlich behandeln, versuchen sie die NATO und versuchen uns vor ihren Karren zu spannen und bauen dann Feindschaft gegenüber der Russischen Föderation auf. Das habe ich im Bereich der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa oder der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa jahrelang verfolgen können. Also vor diesem Hintergrund, man muss die baltische Manie in ihrer kriegstreiberischen Attitüde genau einschätzen. Das tue ich.
Sie hatten ja auch eine Funktion in der OSZE, ne?
Ja, ich war für 6 Jahre Vizepräsident
der
Parlamentarischen Versammlung der OSZE und die OSZE geht ja von San Francisco bis Vladivostok.
Ja.
Also vor diesem Hintergrund, ich weiß schon, wovon ich rede.
Ja, deswegen interviewen wir Sie ja auch.
Das hoffe ich doch.
Ja. Nun ist Deutschland ja auch eingebunden in ein Militärbündnis schon seit ewigen Zeiten, in der NATO. Müssen wir Deutschen uns nicht auch irgendwie verhalten, was die Amerikaner sagen oder was die Engländer sagen? Wieso frei sind wir doch gar nicht?
Ja doch, wir sind in einer merkwürdigen Situation. Wir sind der NATO beigetreten als Verteidigungsorganisation. Und nur einer NATO als Verteidigungsorganisation hat der Deutsche Bundestag seine Zustimmung gegeben. Ohne jede parlamentarische Beteiligung hat die NATO im Jahre 1999 in Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien ihr Format verändert, von einer Verteidigungsorganisation zu einer Angriffsformation. Anders können Sie sich das alles nicht erklären. Nur dazu hat der Deutsche Bundestag nie seine Zustimmung gegeben. Der Kollege im Deutschen Bundestag, Peter Gauweiler und ich, wir haben zusammen vor dem Verfassungsgericht geklagt, mit Hilfe übrigens der Fraktion Die Linke, ohne die hätten wir das nicht machen können.
Das ist auch interessant, diese Koalition.
Man muss, wenn es um nationale deutsche Interessen geht, muss man auch über die Bande spielen.
Ja.
Und das haben wir in diesem Zusammenhang gemacht, im Zusammenhang auch mit dem Tornado-Einsatz in Afghanistan. Und dann sieht man, zu welchen Handständen das Bundesverfassungsgericht gegriffen hat, um zu legitimieren, dass man aus einer NATO als Verteidigungsbündnis eine Angriffsformation machen kann, die den Weltfrieden gefährdet. Und vor diesem Hintergrund kann ich nur darauf aufmerksam machen, jeder, der dieser NATO heute, wie sie sich konfiguriert hat, folgt, ist für sein Tun selber verantwortlich. Dafür gibt es keine nationale Verpflichtung.
Halten Sie eigentlich einen Krieg in Europa für möglich? Ich habe vor einiger Zeit was im Internet gelesen, meine ich, dass Sie geäußert haben, dass ein Krieg in Europa durchaus wahrscheinlicher wird. Wie soll ich das verstehen? Stimmt das, was ich gelesen habe, und wie soll ich das verstehen?
Ich kann nur sagen, im Internet steht viel.
Ja, deswegen frage ich Sie jetzt.
Ja, und es ist sogar richtig.
Ach so.
Ist sogar richtig, ja, selbstverständlich. Die Kriegsgefahr wächst. Die Kriegsgefahr wuchs schon, und das hat übrigens dazu beigetragen, dass ich wieder meine Stimme politisch erhebe. Sie wächst seit dem Putsch gegen die legitime ukrainische Regierung im Jahre 2014, wo die Amerikaner rund 5 Milliarden US-Dollar aufgewendet haben, um eine legitime Regierung aus dem Amt zu jagen. Seitdem laufen diese Entwicklungen in Europa und die Kriegsgefahr wächst. In der Tat, und wenn wir jetzt die Diskussionen in Moskau sehen, wo der amerikanische Sicherheitsberater Bolton der staunenden russischen Führung vermittelt hat, dass man gegebenenfalls aus dem Vertrag über die Kurz- und Mittelstreckenwaffen in Europa aussteigen will, dann ist man wieder bereit, über ein nukleares Schlachtfeld Europa nachzudenken. Ich habe als Minister in einer der größten und auch letzten NATO-Übung, Vintex-Simex,
Vintex, ja.
1989 selber Krieg geführt. Ich war Übungsminister in dieser Übung. Ich habe konventionell und nuklear in Europa Krieg geführt und kann nur sagen, vor diesem Hintergrund warne ich jeden, der sich Gedanken in Europa darüber macht, hier Kriege ausbrechen zu lassen, dann bleibt von uns nichts über. Das muss jeder wissen, der sich an solche Gedanken rantraut. Und wenn die Amerikaner damit wieder spielen, kann ich nur sagen, schließen Sie mühelos an die Hochzeit des Kalten Krieges, die wir glaubten, abgeschlossen zu haben.
Ja, aber ich muss noch mal nachhaken. Nun haben ja nun die Russen die Krim kassiert, sag ich mal. Was sagen Sie denn dazu? Es wird ja auch immer als Argument herangeführt, dass die Russen viel aggressiver geworden sind und dass wir sind und dass wir deswegen mehr aufrüsten müssen und ähnliches. Was sagen Sie denn zur Krim?
Da habe ich schon viele Jahre was zu gesagt.
Ja.
Und übrigens das erste Mal hier in Braunschweig im Winter 2014 in der Technischen Universität.
Ach so.
Ja. Also vor diesem Hintergrund, meine Position ist da bekannt. Wenn man die ukrainische Regierung wegputscht, wie der Westen das getan hat, übrigens mit einem bis heute ungeklärten Massaker auf dem Maidanplatz mit mehr als 100 Toten, fragt man sich ja, wer dahinter steckte. Da ist ja auch drüber publiziert worden. Und dann wollte man die Regierung in Kiew wegputschen, hat man ja auch gemacht, um sich des Hafens von Sevastopol zu bemächtigen. Weil über diesen Hafen von Sevastopol die Versorgung für die russischen Truppen und für die syrische Regierung in Syrien läuft. Das war ein klares Kriegsziel der NATO. Das ist auf russischen Widerstand gestoßen im Zusammenhang mit einer Volksabstimmung, die man auf der Krim durchgeführt hat, wo man den Krieg in Europa verhindert hat und trotzdem über eine Volksabstimmung die Zustimmung von mehr als 90% der dort lebenden Bevölkerung bekommen hat, die Krim wieder mit der Russischen Föderation so zu verbinden, wie es über mehr als 150 Jahre gewesen ist. Also vor diesem Hintergrund kann ich nur sagen, das ist NATO-Gerede von einer Aggression und von einem kritischen Verhalten der Russischen Föderation in diesem Zusammenhang zu sprechen. Wer den Kosovo so genutzt hat, wie die NATO das getan hat, dem sind sowieso alle Argumente, die man in dem Zusammenhang kennt, die sind dem nicht mehr zugänglich.
Was meinen Sie denn, was soll die deutsche Regierung tun, wenn sie überhaupt noch die Kraft hat, überhaupt was zu tun? Was sollte sie tun, diese Kriegsgefahr zu begegnen?
Ja, ich kann nur immer wieder daran appellieren, sich an die eigene Verfassung zu handeln. Wir haben es ja mit Regierungen zu tun, die Verfassung zu Tode reiten. Es steht da drin, dass wir unseren Angriffskriegen nicht beteiligen dürfen. Warum gehen wir hin und betrachten unsere Verfassung als Papier, dass man in den Mülleimer schmeißen kann? Es kommt darauf an, dass diese Regierung wieder einen Zugang zum Rechtsstaat und zum Recht findet. Und es gibt kein höheres Recht für uns als die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, das Grundgesetz. Und da lasse ich auch mit mir nicht drüber reden.
Ja. Noch eine letzte Frage. Es steht ja an, dass die Atomwaffen in Deutschland lagern, wie viel modernisiert werden. Ich frage mich, warum gibt es die da überhaupt noch? Und dann muss das sein mit der Modernisierung dieser Atomwaffen? Oder bringen die möglicherweise im Zuge zunehmender Eskalation noch mehr Atomwaffen zu uns?
Das ist ein interessantes Versagen der jetzt im Amt befindlichen Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Aha.
Im Koalitionsvertrag mit den Liberalen im Jahr 2009 ist ausdrücklich festgeschrieben worden, dass diese Nuklearwaffen aus Deutschland verschwinden sollten. Das war eine Forderung der Freien Demokraten. Und dem hat die CDU-CSU zugestimmt. Die Bundeskanzlerin hat diese Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag kassiert. Wie sie auch andere Dinge kassiert hat.
Es bestand dann auch niemand darauf.
Ja, das ist aber, wenn ich einen Vertrag schließe, kommt es ja nicht darauf an, dass ich es mit einem trickreichen Partner zu tun habe, sondern habe ich ein Anrecht darauf, dass das umgesetzt wird. Warum die Freien Demokraten darauf verzichtet haben, müssen Sie dich fragen. Da kann ich jetzt keine Antwort zu geben. Nur diese Nuklearwaffen, wenn man sich das dahinterstehende Szenario ansieht, haben nur einen Zweck, muss man annehmen. Die amerikanischen Truppen auf dem Territorium zu schützen, auf dem sie gerade stehen. Das hat nach meinem Dafürhalten mit einem möglichen Aggressor, den es ohnehin nicht gibt, nichts zu tun. Und da kann man sich Gedanken darüber machen, warum dieses Zeug auf deutschem Territorium noch vorhanden ist.
Herr Pirner, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Es hat mich gefreut, dass wir die Gelegenheit fanden, zusammen zu reden zu dieser wichtigen Thematik, die uns alle berührt. Und damit möchte ich das Gespräch schließen. Ich danke hier auch nochmal allen Zuhörern und Zusehern, die da zugeschaut haben bei unserem Interview für den Braunschweig-Spiegel. Auf Wiedersehen.